Und all diese fein ineinander greifenden, über Jahrzehnte zusammengeschliffenen Zahnrädchen jetzt auf was Neues umzustellen, das ist natürlich eine riesige Aufgabe.
Runway to Sustainability.
Hallo und herzlich willkommen zu Runway to Sustainability. Mein Name ist Sherry Schwan, ich bin Luftfahrtingenieurin und beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Luftfahrt.
Hallo, ich bin der Co-Moderator Patrick Erdmann, ich bin Projektingenieur, Mobilitätsenthusiast und Netzwerker.
Und wir haben uns heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, Murel Westermann. Wir freuen uns sehr, dass du heute wieder bei uns bist. Murel ist Zukunftsforscher, Ingenieur und Pilot, Experte für Aviatik, Elektromobilität und Digitalisierung. Er untersucht die Trends, die uns zu einer CO2-neutralen Gesellschaft verhelfen. Und er ist Elektro-Weltrekordflieger. Herzlich willkommen, Murel.
Danke, Cheryl. Danke, Patrick, für die Einladung. Viele Grüße aus der Schweiz. Und es freut mich sehr, dass ihr von unserem Weltrekordflug mitbekommen hat und dass ich heute in eurer Sendung zu Gast sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Wunderbar. Starten wir direkt mit der ersten Frage. Murel, du bist Zukunftsforscher. Was genau können wir uns denn unter einem Zukunftsforscher vorstellen? Können wir auch Zukunftsforscher werden? Hast du eine Glaskugel in deinem Büro zu stehen oder besitzt du übernatürliche Kräfte?
Das ist eine sehr schöne Frage, Sherry. Vielen Dank. Also in dem Chor sind ja mindestens mal zwei Zukunftsforscher, einer, der das so richtig studiert und einer, der das einfach nur macht. Ne? Und ich glaube, ich werde mir für die nächsten Monate meine Glaskugel besorgen, denn eigentlich kriege ich diese Frage regelmäßig gestellt, letztens erst wieder im Schweizer Fernsehen, die auch herausfinden wollten, wie man Zukunftsforscher wird. Und Zukunftsforscher wird man übrigens ganz einfach, indem man seine Neugier walten lässt, indem man einfach offen für neue Technologien und Trends, für neue Herangehensweisen ist und sich einfach neugierig über diese Themen einliest, genau versucht zu verstehen, wie sie funktionieren und dabei auch nie die Physik aus den Augen lässt. Und da ist Patrick ja ein hervorragendes Beispiel dafür. Ich glaube, das werdet ihr in den nächsten Monaten in der Uni vielleicht auch noch aufarbeiten, was denn wirklich Zukunftsforschung ist. Was Zukunftsforschung nicht ist, ist das Vorhersagen der Zukunft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Lottozahlen der nächsten Woche vorhersagen könnte, dann wäre das ja ganz hilfreich. Das ist aber genau nicht der Fall, sondern was wir auch von Future Matters, ein Zukunftsforschungsinstitut in Zürich, wo ich Partner bin, machen, ist, dass wir globale und große sogenannte Megatrends uns heute schon anschauen, diese feinen Entwicklungen sehr genau analysieren und dann überlegen, wie sich das in der Zukunft auswirken wird. Und ein gutes Beispiel dafür, was sich jeder sehr, sehr gut vorstellen kann oder sehr gut miterlebt hat, ist so das, was wir unter Digitalisierung verstehen. Ne? Smartphone-Entwicklung, Internetentwicklung, Web 2.3.0, Social Media, all diese ganzen Geschichten, das war schon vor einigen Jahren als hauchfeine Trends zu sehen und sind eben jetzt das, was wir heute haben, gesellschaftlich dominierend. Und solche Trends kann man auch heute wieder ganz fein und in den Keimzellen entdecken und sehen. Und wir kümmern uns als Zukunftsforscher darum, diese Szenarien für die Zukunft begreifbar zu machen, das erklärbar zu machen und entsprechend dann auch Firmen und Menschen dabei zu helfen, in der Zukunft erfolgreich zu sein. Wie baut man seine zukünftigen Geschäftsmodelle auf? In welchen Bereich investiert man? Welchen Firmen glaubt man mehr oder weniger? Und das Ganze eben auf technologische, gesellschaftliche und auch IT-Sicht der Dinge. Das ist ein Zukunftsforscher und eigentlich kann jeder Zukunftsforscher sein, wenn er neugierig ist.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Jetzt hattest du den Link zu mir geschlagen. Ich sitze in der Uni und du bist der Praktiker. Also ganz besonders in unserer jetzigen Zeit ist ja auch das Thema Machen und Umsetzen. Und für mich ganz interessant, wahrscheinlich auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ist genau dieses Thema, von dem alle reden, Technologietransfer. Wie schaffe ich es denn aus den Unis, aus dem sogenannten Elfenbeinturm in die Praxis zu kommen? Und das hast du ja eben nochmal sehr schön ausgeführt. Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht? Also wie einfach es auch ist, quasi, ich sag mal, sei es aus der Forschung oder sei es auch aus euren theoretischen Arbeiten in die Praxis zu kommen und da tatsächlich auch die Menschen mitzunehmen, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Was sind da deine Erfahrungen?
Ja, machen es wie wollen, nur viel krasser, sage ich immer. Und deswegen mache ich das ja auch dann auch begreifbar. Zum Beispiel 2020 hatte ich die Gelegenheit, das erste zertifizierte Elektroflugzeug in die Finger zu bekommen. Und nur weil es das gibt und wir halt wussten, dass auch die Elektromobilität in der Luftfahrt sich jetzt breit machen wird, war es eben für dieses Projekt die zentrale Aufgabe, den Menschen zu zeigen, dass es das schon gibt. Also ich sage immer gerne, dass die Zukunft der Luftfahrt auch elektrisch sein wird, mindestens mal regenerativ von der Energie her. Nicht immer batterieelektrisch, aber wenn man mal schaut, wo wir da heute stehen, dann stehen wir da, wo wir vor 10 Jahren mit den Autos waren. Und die einzige Idee mit diesem Projekt war, den Menschen in diesen klassischen Stammtischgesprächen eben zu zeigen, ja, das gibt es auch schon als Flugzeug. Und was für viele Menschen schon unrealistisch sind, und das macht ja alles gar keinen Sinn, und die Reichweite und überhaupt, und auch das böse Kobalt da in den Batterien, diese Diskussion müssen wir führen. Wir müssen die Menschen aufklären sozusagen, informieren und ja, immer wenn man etwas weiß oder mehr weiß über eine neue Technologie, dann kann man auch ein bisschen weniger Angst davor haben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Mission auch von Future Matters oder jetzt von mir auch persönlich, Technologien zu zeigen, zu erklären, probierbar, ausprobierbar zu machen, nutzbar zu machen und damit dann eben auch die Hürde der Anwendung oder die Hürde der Akzeptanz zu reduzieren.
Du bist nun auch Ingenieur und Pilot und befasst dich mit Elektromobilität und Digitalisierung. Was sind denn für dich so die spannendsten Technologien?
Oh, das ist eine sehr, sehr weite Frage. Also was ich spannend finde, ist, dass wir zwischen zum Beispiel der Elektromobilität in der Luftfahrt und der am Boden eine sehr große Analogie haben. Ich hatte ja eben schon gesagt, diese 10 Jahre, die wir heute in der Luftfahrt dastehen, wo wir vor 10 Jahren mit den Autos waren, da staune ich immer, dass wir auf den Flugplätzen noch so große Skepsis und so große Resistenzen gegenüber zum Beispiel elektrischen Flugzeugen haben. Dass den Menschen heute im Jahr 2022 es immer noch so schwer fällt zu verstehen, dass der Elektromotor dem Verbrennungsmotor in so vielen Belangen überlegen ist, zum Beispiel von der Effizienz, aber eben auch der Möglichkeit, seine Energie regenerativ zu erzeugen. Und dass den Menschen es so schwer fällt, eine Akzeptanz für so eine neue Technologie, die so überlegen ist, zu entwickeln. Und ich habe vor 5, 6, 7 Jahren schon den Leuten erzählt, naja, auch wenn ihr es heute mir nicht glaubt, euer nächstes Auto wird elektrisch. Und jetzt haben wir gerade in Deutschland irgendwie 25% aller neu zugelassenen Fahrzeuge war elektrisch, oder waren es die Schweizer Zahlen, ich weiß es nicht. Mindestens mal von Norwegen weiß ich, da sind weit über 70% der neu zugelassenen Fahrzeuge elektrisch, und das im Jahr 2022. Vor 5 Jahren haben mich alle noch mit großen Augen angeschaut, und heute sind wir an diesen Zahlen. Das heißt, diese Entwicklungen, die sind auch nicht linear, wie übrigens die meisten Automobilhersteller sich das vorgestellt haben, dass man dann irgendwie hier mal 2% mehr hat und da mal 5% mehr hat, und die Menschen wollen das ja gar nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Die Menschen wollen sehr wohl die effizientere, die bessere Technologie, und sie wollen sehr wohl den Vorteil des Elektroautos. Und der Bedarf, der da ist, konnte gar nicht gedeckt werden. Und genau so werden wir das bei den Flugzeugen haben. Und auch da redet man mit den klassischen Herstellern gegen eine Wand. Und auf den Flugplätzen wird man mit dem Elektroflugzeug jetzt und heute ausgelacht, weil diese 1 Stunde Reichweite, und was will man denn damit anfangen? Und das macht doch alles gar keinen Sinn. Ja, es gibt nur einen sehr begrenzten Anwendungsfall jetzt und heute. Aber wenn man das 5, 6, 7 oder 10 Jahre in die Zukunft sich mal anschaut, dann werden wir elektrisch fliegen. Und da staune ich immer, dass das anderen etwas schwerer fällt, das wahrzunehmen. Und da helfe ich gerne. Und das ist meine Mission, solche Dinge eben zu zeigen.
Ja, spannend. Man spricht ja im Bereich der Innovation auch von einer Diffusionsgeschwindigkeit, das ist ja das, was du gerade umschrieben hast, und das ist ja der Sammelbegriff, also wie schnell können neue Technologien in den Markt kommen, wie schnell werden die akzeptiert. Und da ist es mir aufgefallen jetzt in der praktischen Arbeit, dass und die Vorstellung scheinst du ja zu haben, dass es viel auch an dieser Vorstellungskraft fehlt und deswegen sehr viel auch jetzt mit Sketchen gearbeitet wird oder mit Big Pictures oder Zukunftsbildern. Würdest du das unterschreiben, dass es vielleicht an, also wirklich dieses Thema der Vorstellung ist, dass diejenigen, die jetzt die Entscheider sind oder diejenigen, die die neuen Technologien akzeptieren sollen, dass sie früher in den Markt kommen, dass es denen an der Vorstellungskraft fehlt, dass die Effizienzen, die du beschrieben hast, und die ganzen Vorteile auch wirklich so eintreten werden?
Ja, wirklich disruptive Innovationen kommen üblicherweise nicht von den etablierten Marktteilnehmern. Das sieht man in ganz, ganz vielen Bereichen. Da gibt es viele prominente Beispiele. Eines der prominentesten Beispiele ist vielleicht die Geschichte mit Kodak. Ne? Kodak kennt jeder noch als den analogen Filmhersteller. Dann wurde dann irgendwann die Digitalkamera entwickelt. Und diese unglaubliche Disruption in Richtung Digitalfotografie hat der weltgrößte Hersteller von Chemie und Fotopapier einfach vollständig unterschätzt. Das gleiche Beispiel gibt es sehr prominent von Nokia, wo noch in der letzten großen Rede vom CEO von Nokia gesagt hat, ja, aber wir haben doch gar nichts falsch gemacht, und ein Jahr später waren sie dann pleite. Von dominierender Marktposition zu pleite in weniger als 2 Jahren. Und diese Entwicklungen werden häufig unterschätzt. Und genauso kritisch sehe ich viele, viele Unternehmen im Bereich der Automobilindustrie, die diese Entwicklung hin zum Elektroantrieb, zum Elektroauto massiv unterschätzen, aber nicht unbedingt nur, weil sie vielleicht die Technologie nicht unterschätzen, sondern weil es eben ihr komplettes Geschäftsmodell, ihre gesamte Expertise, Erfahrung und Erfolge der letzten Jahre komplett eliminiert. Und das fällt natürlich dann Unternehmen, die auf jahrzehntelange Entwicklungspfade eingestimmt sind, sehr schwer umzustellen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie auch die gesamten Revenue Streams von solchen Unternehmen aufgestellt sind, die ganzen etablierten Marktkonstrukte funktionieren in der Automobilindustrie, das ist immer ein gutes Beispiel, weil jeder hat ein Auto und jeder hat mal eins gekauft und jeder kennt sich in dem Markt so generell ganz gut aus, insbesondere in Deutschland. In Deutschland ist ja das Auto das liebste Kind. Wir in der Schweiz haben ja zum Glück gar keine eigene Automobilindustrie, die jetzt disruptiert werden müsste. Wenn man sich alleine mal das Händlernetzwerk anschaut, was Tesla jetzt als Vorreiter für die Automobilindustrie eliminiert hat. Man kauft jetzt direkt bei Tesla ein Auto. Und wenn man sich früher mal ein Auto konfiguriert hat, dann hat man sich durch Hunderte und manche Hersteller haben sich auch damit gebrüstet, zehntausende Varianten ihrer Autos anbieten zu können. Also wo man das Multifunktionslenkrad mit dem dunklen Dachhimmel und der Lordosestütze und dann irgendwie noch dem Plastikspoiler irgendwo noch zusammenklicken konnte und tausende Varianten. Diese Komplexität fällt komplett weg bei dem jetzt neu eingetretenen zum Beispiel Tesla in den Markt. Das gesamte Händler- und das Beratungssystem fällt weg, der Wartungsaspekt fällt weg. Und ich kenne eine Zahl aus der Schweiz, wo mir mal jemand gesagt hat, dass für jeden Kilometer, den du mit dem Verbrenner fährst, zwischen 1 und 2 Rappen, also im Moment auch 1 und 2 Cent, Service anfallen. Und auch dieses Service, dieses Wartungsmodell, Ölwechsel, Filterwechsel und alle möglichen Reparaturen, Zahnriemen und Zündkerzen und was es da alles so gibt, das fällt auch komplett weg. Und in dem Moment, wo man mit einer neuen Technologie auch die etablierten Geschäftsmodelle komplett auf links dreht, fällt es diesen Firmen natürlich schwer umzuschwenken.
Okay, dann nehme ich mal die Autoanalogie auf und würde dich mal fragen, man hat ja ein sehr komplexes Umfeld, man redet immer von Politik, von Wirtschaft, von der Gesellschaft. Wer steht denn auf der Bremse bei dem Thema? Also sind es dann die Unternehmen, die sagen, wir kommen nicht so schnell nach mit der Transformation unserer Unternehmen, oder sind es vielleicht, wenn die Automobilhersteller sagen, wir sind ja gar nicht direkt bei der Wartung mit dabei, das machen ja dann auch andere Unternehmen, ist es dann die Politik, die dann sagt, okay, wenn wir jetzt so eine große Transformation in der Automobilwirtschaft haben, dann verlieren wir zu viele Arbeitsplätze, das ist ja immer ein Argument. Also wer denkst du, wer von diesen ganzen Akteuren am stärksten auf der Bremse steht, oder ist es wie immer so eine Mischung aus allem?
Ich würde sagen, alle ein bisschen. Und das fängt bei jedem sich selber an. In dem Moment, wo mein persönlicher Arbeitsplatz, nehmen wir mal an, ich baue irgendwie, ich bin in einem Spezialzulieferer für Ölmessstäbe, den gibt es übrigens, und ich bin halt der Experte in dem Ausstanzen von Ölmessstäben, dann habe ich natürlich Angst vor sowas. Wenn ich jetzt ein Hersteller bin, der jahrzehntelange Lieferverträge für Getriebe hat, dann habe ich natürlich Angst für sowas. Wenn ich jetzt ein Hersteller bin, der sehr, sehr effizient Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Autos bauen kann auf diesen Produktionsstraßen, die ich habe und die ich gerne noch abschreiben möchte, dann habe ich natürlich Angst davor. Und wenn ich jetzt ein politisches System mir anschaue, was über Jahrzehnte entsprechend diesen Voraussetzungen gewachsen ist, dann ist natürlich die Veränderung solcher Gesetzesgrundlagen oder auch so Fördersysteme oder was wir halt für komplexe Steuern in Form von dem eigentlichen Wort, also wirklich als politische Landschaft steuern kann, und das tun wir ja über die Steuern, die wir dann am Schluss bezahlen, das ist ja lustigerweise das Wort dafür, wenn ich dann an Diesel und an Benzinbesteuerung denke und Kerosinbesteuerung, da sind wir wieder bei der Luftfahrt, dann hat das ja ein sehr, sehr komplexes Zusammenspiel. Und all diese fein ineinander greifenden, über Jahrzehnte zusammengeschliffenen Zahnrädchen jetzt auf was Neues umzustellen, das ist natürlich eine riesige Aufgabe.
Super.
Was für einen zeitlichen Horizont können wir denn da so erwarten?
Ja, also von mir könnt ihr immer 520 Wochen erwarten. Wir schauen uns von Future Matters immer diese legendären 520 Wochen an, 10 Jahre. Das ist weit genug, um auch jetzt heute noch sehr unsichtbare Trends sehr konkret in die Zukunft zu modellieren. Und es ist noch nah genug dran, dass man sich irgendwie nicht komplett abgekoppelt findet. Also wenn man jetzt diese Diskussion über 20, 30, 40, 50 oder hunderte Jahre sich anschaut, dann wird es dann sehr, sehr, sehr diffus und dann auch vorhersehbar sowieso nicht, aber auch sehr schwer modellierbar. Und lustigerweise fällt es den Menschen immer schwer, in die Zukunft zu blicken und Zeiträume in der Zukunft einzuschätzen. Denn wir nehmen als Menschen Zeiträume in der Vergangenheit und in der Zukunft unterschiedlich schnell wahr. Die Vergangenheit wird immer gestaucht wahrgenommen und die Zukunft immer gedehnt. Also wenn ich euch beide jetzt fragen würde, Mensch, die letzten 10 Jahre so von Schule bis Universität schnell gegangen, oder?
Absolut.
Also die meisten sagen, boah, das ist so schnell vergangen und da haben wir so viel erlebt und da waren wir hier noch in dieser Urlaub und da haben wir noch was gelernt und da waren wir noch umgezogen und so. Und wenn man jetzt mit Menschen spricht, die zum Beispiel Kinder haben, ja, die sind ja so schnell groß geworden. Das hört man eigentlich von allen, die Kinder haben, ja, das ging so schnell. Aber wenn man jetzt mit Leuten spricht, wie sieht denn dein nächstes Jahr aus oder die nächsten 5 oder 10 Jahre, dann, keine Ahnung, das ist schwer zu sagen, also, lass mal über die nächste Woche reden. Ja? Und wenn du mit BWLern sprichst und Leuten, die Unternehmen führen, dann sagst du, guck mal, die nächsten 10 Jahre, was in eurem Geschäftsmodell sich verändern wird. Also die nächsten 10 Jahre, also wir haben einen Langfristplan, ist 3 Jahre und also ja, unsere Shareholder-Meetings, da machen wir also vorsichtigste Aussagen für das nächste Jahr und eigentlich interessiert uns das Quartal und vielleicht auch nur der Monatsabschluss. Und daran sieht man schon, wie sehr die unterschiedlichen Zeiträume Vergangenheit und Zukunft unterschiedlich gedehnt oder eben gestaucht wahrgenommen werden. Und deswegen sind solche Themen wie Zukunftsforschung und in die Zukunft blicken und sich Technologien in der Zukunft vorstellen für die meisten Menschen ganz, ganz schwer greifbar. Und da bin ich immer mit Bildern auch aus der Vergangenheit unterwegs. Sheryl, du hast es ja in meinem Vortrag im Dezember in Berlin gesehen. Wenn man sich mal anschaut, Luftfahrt, ja, ist jedem klar, man kann sich einen Flug buchen, man steigt in so einen Airbus oder so ein Boeing-Flugzeug und dann fliegt man halt in die Ferien oder zu seinem Meeting und das funktioniert halt einfach alles. Man kann in der Luft aufs Klo gehen, die Sache mit dem Koffertransport ist geregelt, wir haben unglaublich gute Radar-, Funk- und Wettervorhersagen. Und jetzt schaut man mal zurück, wann wir angefangen haben zu fliegen. Ja, also Fliegerei ist ja gerade mal so 120 Jahre alt und vor 120 Jahren haben die ersten Hüpfer wenige Sekunden und wenige 100 Meter lang bedeutet und da konnte sich niemand vorstellen, wofür man das brauchen könnte, ja dieser Spinner mit seinem Flugzeug und was man damit anfangen könnte und einen Tag vorher haben sie übrigens noch gesagt, das geht gar nicht, ja, das geht nicht. Und wenn man jetzt über einen Zeitraum von 100 Jahren in der Zukunft sprechen sollte und wir schauen 100 Jahre zurück, wo Fliegen noch nicht ging und dann hat es einer gemacht, und der ist 250 Meter weit gekommen und da konnte sich keiner vorstellen, was man damit anfängt. Und heute reden wir über eine weltumspannende Aviatikindustrie, die jeder Mann und jede Frau mit jedem studentischen Budget nutzen kann. Dann mag ich mir auch als Zukunftsforscher gar nicht ausmalen, was wir mit Technologien wie zum Beispiel Stammzellenforschung, Gentechnik, Artificial Intelligence und Robotik in 100 Jahren machen könnten. Wenn heute... Ihr kennt vielleicht das ein oder andere Video von Boston Dynamics. Das sind die, die diese coolen Roboter machen, die mittlerweile Backflips und balancieren und hüpfen und diesen lustigen kleinen Hund, diesen Spot Mini, der da irgendwie auf Bananenschalen noch ausgerutscht ist vor ein paar Jahren und dem man dann irgendwie Laufen beigebracht hat und inzwischen kann er tanzen, übrigens ziemlich cool. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, was der in 10 Jahren machen kann, dann wird es auch für Zukunftsforscher wirklich schwierig, sich die Potenziale von solchen Technologien vorzustellen. Und dann habe ich großes Verständnis für Menschen, die halt in sehr, sehr klassischen Industrien, in sehr klassischen Strukturen mit vielleicht einem etwas weniger neugierigen Mindset, wie wir drei es vielleicht haben, dann tatsächlich eine Art von Angst für die Zukunft entwickeln. Und da versuche ich mit Vorträgen und Workshops und Publikationen diese Angst zu nehmen, weil sowas kann auch unglaublich viel Spaß machen und Chancen Chancen eröffnen.
Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das erleben wir immer wieder bei neuen Technologien.
Ja, aber nichts ist stetiger als der Wandel.
Richtig.
Also Gewohnheit ist übrigens ein lustiges Phänomen. Wenn du etwas 3 Monate anders gemacht hast, ist es für dich die neue Gewohnheit.
Wisst ihr mal, da brauchst du gar nicht 520 Wochen, um dich zu verändern.
Ja, deswegen habe ich ja noch Mut. Deswegen habe ich ja Mut, dass Menschen sich auch an neue Technologien an. Also ein sehr gutes Beispiel der letzten anderthalb, zwei Jahre, Corona. Ja, Corona, Covid-19 kam irgendwie im Dezember 18, im Dezember 19 kam das raus, so im Frühling 20 ist das auch so in Deutschland eingeschlagen, dann hatten wir so die ersten Lockdowns und dann fingen an, Leute und große Firmen und auch traditionell aufgestellte Unternehmen über Homeoffice nachzudenken und Homeoffice ist das neue Normal. Hat ja gar nicht wehgetan. Ja, aber es braucht halt mal ziemlich großen Druck von außen und schon sind wir ein paar Jahre in die Zukunft katapultiert worden. Ich muss dann immer ein bisschen lächeln, weil meine letzte Festanstellung war bei Microsoft und das ist schon ein paar Jahre her und da war Homeoffice völlig normal. Mhm. Da war völlig normal, dass man sich rund um den Erdball, rund um die Zeitzonen von zu Hause per Videokonferenz Teams natürlich dann damals remote um Dinge gekümmert hat. Das war völlig normal. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Zukunft eigentlich schon überall da ist. Die Zukunft ist schon hier, nur noch nicht gleichmäßig verteilt. Und bei allen Microsoft-Mitarbeitern vor 5 oder 8 Jahren war das Thema Homeoffice schon komplett etabliert. Und jetzt haben wir diese Zukunft, die schon da waren. Technologien waren da, Internet war da, Computer waren da. Eure Computer haben seit x Jahren Kameras oben im Display. Aber in den letzten 2 habt ihr sie erst benutzt. Aber seit x Jahren haben Handys 2 Kameras drin. Und in den letzten 2 Jahren habt ihr sie erst richtig benutzt. Also mindestens mal die vordere. Und diese Entwicklungen, die gehen manchmal sehr schnell, manchmal braucht es Disruptionen von außen, in diesem Fall halt eine Pandemie, aber jetzt ist es das neue Normal. Und ja, was wir jetzt gerade hier machen, wir sitzen in der Schweiz und ihr in Berlin, nehme ich mal an, vor einer Kamera, wir haben einen Remote-Podcast und das ist das neue Normal.
Da stellt sich für mich die Frage, wenn ich jetzt an die Mobilität zurückdenke, was wird bei uns der Beschleuniger sein, um die Mobilität und die Verkehrswende voranzubringen. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst, wenn ich an die Klimakrise denke.
Zu Recht. Das macht dir zu Recht Angst. Denn wir sind wirklich mit großem Schwung auf dem Weg zu sogenannten Tipping Points, wo Systeme kippen. Also wo man auch mit dem plötzlichen, sagen wir mal, Ende von CO2-Emissionen, die dann in Gang gesetzten Entwicklungen nicht mehr stoppen kann. Also diese irreversiblen Kipppunkte von Ökosystemen, davon gibt es übrigens einige sehr gute Berechnungen und auch da wieder großen Respekt für die Wissenschaftler, die da eine Art von Zukunftsforschung betreiben, die dort mit Zahlen und Daten und ihren Modellen in die Zukunft berechnen und übrigens in den letzten Jahrzehnten immer sehr präzise war. Also CO2 und Erwärmung des Klimas ist sehr, sehr genau schon über viele Jahrzehnte vorhergesagt worden, wo wir genau auf diesem Pfad sind. Das macht mir ein bisschen Angst, dass die Menschen die Dringlichkeit dieser Problematik irgendwie noch nicht bekannt geworden ist, noch nicht wirklich angekommen ist und das persönliche Handeln sich noch nicht angepasst hat. Das ist das Entscheidende. Wir hatten es im Vorgespräch ja schon gesagt, be the change you want to see. Also sei die Veränderung in der Gesellschaft, die du gerne dir wünschst. Fang einfach bei dir selber an. Und ich glaube, da kann jeder seinen eigenen Beitrag leisten. Im Moment ist das eine Form von Einschränkung, ne? Wenn man über regenerative Energien nachdenkt und jetzt zum Beispiel Elektroauto fährt, 1000 Kilometer in seinem Dieseltank gewohnt ist und jetzt nur noch 450 Kilometer gewohnt ist, dann fühlt sich das an wie eine Einschränkung, kann ich euch die Sorge nehmen. Wir fahren seit vielen Jahren elektrisch und das ist de facto keine, das ist eine gefühlte Einschränkung, das ist eine Gewohnheit, die sich ändert, aber die tut nicht weh. Und im Moment sind es Einschränkungen, wenn wir jetzt ganz radikal weiterdenken würden und sagen, wir wollen alle nur noch elektrisch fliegen, dann könnten wir nur wenige Kilometer weit fliegen, dann wäre das eine Einschränkung. Aber diese Einschränkungen werden sich in den nächsten Jahren auflösen in Form von, jetzt haben wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir ein Flugzeug besteigen, weil CO2-Emissionen und Umweltbilanz schlecht und naja, und eigentlich hat man diese sogenannten Flugscham, das ist ein Begriff, den die Greta Thunberg geprägt hat, aber wenn die Energie regenerativ ist, dann gibt es keinen Grund mehr, sich einzuschränken und keinen Grund mehr für ein schlechtes Gewissen. Und das ist wieder der Aspekt, der mir so am Herzen liegt, den Leuten Mut zu machen. Hey, Energiewende ist eine super Sache. Wenn wir das nämlich geschafft haben, haben wir kein schlechtes Gewissen mehr.
Ja, spannend. Und das ist tatsächlich auch ein Aspekt, mit dem ich mich teilweise befasst hatte. Das hatten wir auch schon im Vorabgespräch gehabt, Der Verkehrssektor verbindet sich immer mehr mit dem Energiesektor und bricht deutlich mehr auf, weil man hatte fossile Energieträger wie beispielsweise Gas, Kohle etc., Öl eine lange Zeit, und durch die Dezentralisierung des Energiesystems, die neuen erneuerbaren Energien, bekommt man hinten letztlich überall Strom raus, und jetzt ist nur noch die Frage, wie der Verkehrssektor diesen Strom jetzt im besten Fall nutzt, sei es in der Batterie, sei es als Wasserstoff, sei es als synthetischer Kraftstoff. Und das macht es jetzt sehr spannend, und ich finde die Entwicklung auch tatsächlich sehr spannend, wie jetzt dort, man redet ja immer von diesen Silos, die dann aufbrechen, wie jetzt dann beispielsweise ein Volkswagen-Konzern selbst in den Aufbau von Ladeinfrastruktur investiert. Man könnte jetzt wieder sagen, haben sie von Tesla gelernt, die nämlich generell so einen holistischen Ansatz prägen. Aber das finde ich tatsächlich sehr spannend, wie auf einmal so ganz neue Kooperationen entstehen, die sehr wichtig sind. Wie siehst du das denn? Kann man da auch als Zukunftsforscher noch mehr moderieren, dass gerade solche großen Bilder, jetzt hatten wir es vorhin schon gehabt, diese Zukunftsbilder mehr entstehen, dass, ich sag mal, diejenigen Akteure, die vorher nicht miteinander gesprochen haben, zukünftig mehr miteinander kommunizieren, um Zukunft, sagen wir mal, schneller zu gestalten und die Klimaschutzziele zu erreichen?
Ja, also die Klimaschutzziele, das klingt immer so weich, die waren ja eigentlich ziemlich harte Verträge. Da haben wir uns ja alle schon drauf geeinigt, und dann kam halt eine ganze Reihe von politischen Systemen irgendwie nicht ganz mit. Ne? Und dann bin ich auch ein bisschen enttäuscht gewesen, dass man diesen Mut dann nicht hatte, dann wirklich Dinge radikal zu ändern. Denn nur das wird uns in der Zukunft wirklich helfen. Und ich glaube, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt angekommen, dass die meisten politischen Systeme die Dringlichkeit verstanden haben, und die Technologie ist da, die technologische Entwicklung ist sehr, sehr vielversprechend, und die politischen Systeme hängen im Moment hinterher. Also vor einigen Jahren hatte ich die Diskussion häufig mit Freunden, Bekannten, Nachbarn über ihre zukünftigen neuen Autos, dass die sagen, naja, also wenn es dann nicht mehr in die Stadt dürften mit dem Verbrenner, dann würden sie auch ein neues kaufen wollen. Habe ich immer gesagt, nee, ich glaube, der Vorteil und der Fahrspaß und die anderen Benefits, die du hast, wenn du diese neue Technologie nutzt, sind eher da und wichtiger für dich als ein Verbot. Also es ist wirklich motivationsgetrieben und nicht verbotsgetrieben. Und das macht mir wiederum auch Mut, dass wir heute technologisch weiter sind, als es die Gesetzeslage im Grunde vorschreibt. Und wenn man sich das mal anschaut, auch wieder für die Luftfahrt, dann glaube ich, werden innovative Firmen mit innovativen Fluggeräten Geschäftsmodelle entwickeln, bevor die etablierten politisch nicht mehr möglich werden. Also ich glaube, das ist eine Motivationsdurchbruch in diese vorhandenen Strukturen, als dass es wirklich aus dem politischen System eine Gesetzeslage gibt und Verbotssituationen gibt und sich dann der Markt anpasst. Ich glaube, das kommt von unten.
Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ich hatte vor kurzem gehört, dass es in einem Podcast auch, dass es eben nur die Möglichkeit gibt, die Zukunft mitzugestalten, wenn man entweder Aktivist oder Politiker ist. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Eigentlich sind wir Ingenieure auch dazu angehalten, attraktive Angebote für die Zukunft zu schaffen.
Und da waren Ingenieure schon immer gut drin. Das ist die ureigenste Aufgabe, Technologien zu entwickeln. Und das wiederum auch macht mir auch Mut, gerade für, ich sag mal, das deutschsprachige Europa. Da sind wir gut drin. Wir haben schon in den letzten hunderten Jahren immer verrückteste Dinge entwickelt und in den Markt gebracht, und das, also wenn ich jetzt an verschiedene Forschungsprojekte in Deutschland denke, da sind wir wieder Weltklasse, ne? Wenn man mal an Volocopter beispielsweise denkt oder auch Lilium, und naja gut, der eine ist mehr kritisch betrachtet als der andere, beide wollen elektrische Senkrechtstarter bauen, und das sind Technologien, die aus Deutschland kommen, und sie werden auch hier wieder verlacht, ja, also der erste Markt für diese Produkte wird nicht in Deutschland sein. Das liegt an, ja, vielleicht den Menschen, die daran nicht glauben, vielleicht auch am politischen System, dass es ein bisschen komplizierter ist, das hier umzusetzen. Aber auch hier wiederum sehr, sehr innovative Technologien, Ingenieursleistungen, die aus dem deutschsprachigen Europa kommen, können wir unglaublich stolz drauf sein. Und manchmal denke ich, diese Technologieverdrossenheit oder diese Rückwärtsgewandtheit, die man dann im Tagesgeschäft und auch in der politischen Landschaft sieht, das sollten wir dringend ändern, weil eine der größten Potenziale von, ich sage es immer deutschsprachiges Europa, meine ja, damit vor allem auch Deutschland, Österreich, Schweiz und vielleicht noch angrenzende Länder, wo noch sehr ähnliche Mindset unterwegs sind, das sind Riesenchancen, die sollte man eigentlich nicht so leichtfertig aus der Hand geben. Und wenn man sich mal anschaut, wo die größten Unternehmen im Bereich IT herkommen, die sind vor allem aus dem Silicon Valley. Wenn man sich mal anschaut, wo die großen Produktionsstätten von Technologie sind, das ist vor allem in Asien. All solche Technologien haben wir schon aus der Hand gegeben, aber das wäre jetzt auch wieder eine neue Chance, wo man den europäischen Standort sehr gut voranbringen kann.
Ja, spannend. Und gerade Deutschland zeichnet sich ja durch eine sehr gut ausgeprägte Forschungslandschaft aus. Und da bin ich immer ein bisschen in Sorge quasi, dass wir dazu zu langsam sind. Wir haben zwar die guten Forscher, wir haben die Innovation, aber das hatte ich tatsächlich gesehen in der Stadt Tübingen, wo jetzt aktuell ein großer KI-Campus mit dem Cyber Valley entsteht, wo dann verschiedene US-amerikanische Softwarekonzerne dann angekündigt haben, sich dort anzusiedeln. Und dann hatte ich genau wieder diese Schleife, wo ich dachte, okay, da wird Top-Forschung an der deutschen Uni und deutschen Instituten gemacht und letztlich kommen dann Softwarekonzerne aus vor allem USA, die dann die Kommerzialisierung übernehmen und dort Produkte, digitale Produkte entwickeln. Und weiß nicht, ob du da, hast du da Ideen oder hast du da Positivbeispiele, die Mut machen, wo das vielleicht schon funktioniert hat, dass man sagt, okay, deutsche Forschung, der Transfer funktioniert in die Praxis.
Naja, es ist in den USA, gerade im Silicon Valley, auch sehr viel leichter, Fördermittel bzw. Investments zu finden, um solche verrückten Ideen durchzusetzen. Nehmen wir mal an, du hast eine innovative, verrückte, wahnsinnige Idee im Silicon Valley und gehst auf einen dieser Investoren-Pitches, ist die Chance im Vergleich zu, du machst die gleiche Idee, du pitchst genau den gleichen Pitch in Karlsruhe, Stuttgart, München oder Berlin, wie viel Geld wirst du einsammeln? Und wenn du heute aus einer Uni kommst in Deutschland, dann ist der größte Erfolg, den du mal so direkt nach der Uni haben kannst, in einem großen Konzern einen coolen Job anzufangen. In Silicon Valley, wo alle deine Freunde Startup-Gründer sind, schon 2, 3 Firmen gegründet haben, 2 davon vielleicht schon pleite gegangen sind und die anderen beiden gerade laufen, man mit einer Handvoll von Leuten rund um die Uhr an einer wahnsinnigen Idee arbeitet und diese Idee ist ja immer so, man will eine Delle ins Universum schlagen. Ne? Das ist so das übergeflügelte Wort dort. Man will mit seiner Idee eine Delle ins Universum schlagen. Und du wirst dort kommen nach der Uni und sagen, naja, nee, ich gehe jetzt zu Microsoft und habe dort irgendwie so eine Produktmanagerstelle. Dann wirst du als in Anführungsstrichen feige wahrgenommen. Da wirst du als nicht mutig wahrgenommen. Da wirst du als, ja, der nimmt sich also jetzt wirklich den leichtesten, denkbarsten Weg und das ist gar nicht so sehr anerkannt dort. Das ist halt auch so eine Mindset-Shift, den wir in Europa und in den USA, gerade im Silicon Valley vielleicht haben, dass dort das Gründen eines eigenen Unternehmens oder das Mitarbeiten in einem wahnsinnigen Startup mit einer Riesenchance, aber auch einem noch größeren Risiko, vielleicht in 2 Jahren, in einem Jahr out of money zu laufen, wird völlig unterschiedlich wahrgenommen. Und wenn du hier in deinen Lebenslauf in Deutschland schreibst, ich habe 2 Startups gegründet, beide an die Wand gefahren, aber viel gelernt, werden sie sagen, oh Gott, was für ein Loser. Wenn du in den USA nicht 2 Startups gegründet und an die Wand gefahren hast, werden sie sagen, ja, nee, das Mindset können wir hier nicht gebrauchen. Und das sind Unterschiede und die müsst ihr, und das lebt jeder mit sich selbst, wenn ihr mal eine Firma habt oder ihr einen Bewerber einstellt, ja, und der hat irgendwie 1,5 Jahre, in Anführungsstrichen, Lücke im Lebenslauf, weil er irgendwas Wahnsinniges gemacht hat, keine Ahnung, einen Weltrekord gemacht mit dem Elektroflugzeug oder hat eine Firma gegründet, die an die Wand gefahren ist und das will er vielleicht nicht so reinschreiben. Und dann fragst du ihn, hier, was ist denn die Lücke da in deinem Lebenslauf? Und er sagt, ja, war geil. Dann ist das vielleicht der mutigere Typ als jemanden, der lückenlos von einem Praktikum ins nächste gegangen ist und immer den sichersten und geschütztesten Weg genommen hat. Und so, glaube ich, wird noch die Auswahl in Europa für Bewerber gemacht. Und so wird in solchen Firmen, die jetzt alle unglaubliche Aktienwerte haben, sicherlich nicht Bewerber ausgewählt. Und ja, be the change you want to see. Also wenn ihr ein Unternehmen habt da draußen und überlegt, wen ihr jetzt einstellt, da fällt mir noch so ein geflügeltes Wort vom Steve Jobs ein. Wir stellen ja nicht schlaue Leute ein, damit wir denen sagen, was sie zu tun haben, sondern wir stellen die Leute ein, damit die uns sagen, wie wir zu tun haben. Und diese vielleicht jugendlichen, mutigen, unkonventionellen Leute, Mindsets und Lebensläufe an sich herankommen zu lassen und die Chancen daraus zu nehmen, ich glaube, das bietet die Grundlage, um in der Zukunft erfolgreich zu sein.
Welche Impulse kannst du denn sonst unseren Zuhörern noch geben?
Der wichtigste Mindset-Shift, den wir unbedingt brauchen, ist, offen für Neues zu sein. Und auch davon überzeugt zu sein, dass Wissenschaft und Forschung manchmal sehr gute Ideen haben und mit der Physik nicht zu verhandeln ist. Also wenn ich jetzt mir gerade diese Wasserstoffdiskussion, die seit vielen Jahren in Deutschland rumgeistert, anschaue, dann frage ich mich immer, ob die meisten einfach die physikalischen Grundlagen außer Acht lassen und wieso sie auf so eine Idee kommen und wieso sie das so sehr verschließen können. Wir haben, wenn ich jetzt gerade dieses Wort Technologieoffenheit, was ja in den letzten Jahren in der deutschen Politik immer gerne verwendet wurde, nehme und der Markt soll das regeln, dann denke ich immer so, ja, Technologieoffenheit bin ich auch voll dafür, aber der Markt hat das schon längst geregelt. Wie viele Wasserstofffahrzeuge gibt es am Markt? 2 und davon mit verschwindend geringem Verkaufsanteil das Thema Wasserstoff und der massiv überwiegende Teil ist elektrisch. Das hat der Markt schon geregelt und die Technologieoffenheit ist schön und gut, aber in dem Teil ist das erledigt. Ich frage mich immer, wieso man dann noch so viel Fördergelder in die Richtung schieben kann, wie man die politischen Landschaften in die Richtung schieben kann und wie man dann in den Medien immer noch erzählen kann, dass das Wasserstoffauto bald kommt. Das ist mir so ein Rätsel und da möchte ich eigentlich jeden auffordern, der vielleicht sogar Ingenieur ist oder in physikalischen Gesetzmäßigkeiten sich zu Hause fühlt, sich immer zu überlegen, okay, down to the physics, was heißt das für die Technologie, was heißt das für mich, was heißt das für die Voraussetzungen und das Ganze immer kritisch anzuschauen. Und Kritik ist immer gut, konstruktive umso besser. Und ich glaube, das wäre das, was ich gerne mitgeben möchte. Schaut euch neugierig mit offenen Augen, eigentlich so ein bisschen wie ein Kind, ohne Vorbehalte neue Technologien an und bildet euch eure fundierte Meinung auf physikalischen und technischen Gesetzmäßigkeiten basierend.
Das sind schöne Schlussworte, Morel. Vielen, vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank.
Danke euch. Danke, Cheryl. Danke, Patrick. Ja.